Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Karfreitag. Jesus stirbt am Kreuz und wir trauern. Sein Leib dahingegeben für uns, damit wir gerettet werden. Christus, das Lamm Gottes, der die Sünd der Welt trägt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns heute ganz besonders ihm am Kreuz nahe sein. Lasst uns beten mit Worten des 53. von Jesaja 53 des Gottesknechtslied, Psalm 759. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Als er gemartert ward, litt er doch willig. Weil seine Seele sich abgemüht hat. Wir beten weiter. Herr, wärst du nicht geworden wie wir, so würde ich denken, du verstehst nicht, wenn ich klage und rufe zu dir. Du kannst nicht mitreden dort oben, fernab von aller irdischen Plage. Wärst du nur ein Gott geblieben im himmlischen Elysium, weit ab und fern von hier, so könnte mein Herz nicht entbrennen, so würde ich in Furcht, aber ohne Liebe zu dir rennen. Nein, Herr, erst in Golgatha hast du mein Herz ergriffen, als du für mich dein Leben gabst und am Kreuz meine Schuld auf dich nahmst, habe ich begriffen. Nicht allein, dass du gerecht und mächtig bist, sondern dass deine Liebe mir unbegreiflich ist. Ja, Herr, erst in Golgatha hat mich deine Liebe wie ein bohrender Schmerz mitten ins Herz, mitten in meine Brust getroffen. Seitdem jedoch ahne ich, dass du all meine Schmerzen, all meine Not, Angst und Qual verstehst und mir im Leiden ganz nahe bist. Du steigst hinab in die Tiefe und hältst meine Hand im Tod. Lieber Herr Jesus, hör mich an, wenn ich in der Stille zu dir rufe. Herr, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ich danke dir dafür. Amen.
Wir hören die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium Kapitel 27, die Verse 15 bis 30. Jesu Verurteilung und Verspottung. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Amen. O Haupt voll Blut und Wunden, vom Lied 85 singen wir die Strophen 1 bis 4.
Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steig er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Liebe Brüder und Schwestern, eigentlich haben wir diesen Worten, diesen großartigen Worten des Matthäusevangeliums, überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Eigentlich haben wir nach dieser Erzählung nur noch das Bedürfnis, stumm dazustehen und das Kreuz auf uns wirken zu lassen und betroffen das Geschehene für sich sprechen zu lassen. Gibt es nichts zu beschönigen, gibt es nichts mehr zu erklären, es liegt alles offen zutage. Und diese Kreuzigung, sie geht uns, wenn wir ein bisschen ein Herz im Leib haben, geht sie uns mitten wie ein Schmerz in die Brust. Es ist immer wieder gesagt worden, warum dieser Matthäus das alles nur so karg erzählt, so sparsam, so blutarm. Warum er diese ganze Grausamkeit einer Kreuzigung nicht, ja, mit diesen Grausamkeiten der Henkersknecht auch geschildert hat. Warum da keine Tränenfluten sind, kein Mitleid scheinbar. Alles nüchtern, höhnisch, knapp und eiskalt. Aber braucht es etwas? Braucht es überhaupt nur ein Wort mehr, um diese Eiseskälte der Schädelstätte in uns erstehen zu lassen? Ist es nicht eine Prosa, die genau das schildert, was geschieht? Ein Schnörkel mehr brauchen wir den, um zu verstehen, was geschehen ist. Ich glaube, genau diese Kargheit der Erzählung der Matthäus, die macht ihre Eindrücklichkeit aus. Sie trifft uns mitten ins Herz. Diese Erzählung ist das genaue Gegenteil, das blanke Gegenteil von Kitsch. Von einer mitleidigen, aber vielleicht auch falschen Herz-Jesu-Romantik. Die Worte sind schnittig und kalt und sie entsprechen genau dem, was hier geschieht. Eiseskälte auf Golgatha, bitterste Verlassenheit, schaurige Schädelstätte, Finsternis über dem ganzen Land und Erschütterung der Welt und der Menschenseele. Das spüren wir alles ganz intuitiv. Und wir stehen da mit einem starren Schrecken. Und es ist gut, dass am Ende erlösende Worte fallen. Worte aus dem Mund eines Heiden, eines, der eigentlich unbeteiligt ist. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. So sagt es der Hauptmann und die ihn bewachen. Das ist das Bekenntnis, das am Ende dieser kalten, scheinbar kalten Erzählung steht. Ein Bekenntnis, das wie ein Erdbeben, wie das Erdbeben, das Jerusalem erschüttert, das Felsen entzwei berstet in der Todesstunde und den Vorhang im Tempel mitten entzwei reißen lässt. Es erschüttert das Herz der Umstehenden. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr. Es ist ein Gottesschrecken, der sie da erfasst. Ob sie wollen oder nicht, sie werden hier bezwungen. Und ich glaube, so wird es sein, wenn Christus wiederkommt. Ob man will oder nicht. Wir werden bezwungen. Und die, ob sie wollen oder nicht, ihnen wird das Auge geöffnet werden. Und statt Hohn und Spott und Lästerei, wie sie noch kurz vorher da waren. Stattdessen wird die Erkenntnis und das Bekenntnis stehen, wahrlich, Jesus ist Gottes Sohn. Das blanke Gegenteil steht am Schluss von dem, was die ganze Zeit über ganz ausführlich geschildert wird. Schmähung, Spott, das ist es, worauf der Matthäus sein Auge legt. Das muss Jesus ertragen. Das Böse klatscht ihm ins Gesicht, das vorher sein Haupt getroffen hat. Das wird ihm jetzt mit Worten, mit boshaften Worten hineingebohrt in seine Seele. Und was tut Jesus? Er schweigt. Er hat dazu nichts mehr zu sagen. Er schweigt so still, wie er geschwiegen hat bei den Anklagen des Pilatus und nur noch eines sagte auf diese Anklage: Du sagst es. Und so scheint es mir, dass alles so wie er stirbt ein Ihr sagt es ist, dass die Aufschrift über seinem Haupt nur bestätigt: Jesus, der König der Juden, Ihr sagt es. Der leidende Gottesknecht bleibt stumm. Er lässt sich durch die Attacken des Bösen, die da über ihn hereinbrechen, und das ist enorm, wie Matthäus das schildert, wie das Böse über Jesus in dieser letzten Stunde seine Häme und seinen Spott ausgießt. Jesus lässt sich nicht in Versuchung führen. Er schreit seinen Schmerz heraus, aber er lässt sich nicht in Versuchung führen. Wir haben das alle gehört. Dieses Böse, das wir alle kennen, das sogar in unserem eigenen Herzen steckt. Und nur deshalb kann man es auch so böse lesen, weil wir es kennen. Es ist da in uns. Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilft dir selber. Anderen hast du geholfen, aber dir selber kannst du nicht helfen. Wir kennen dieses Böse. Kleine Kinder schon schlagen sich's um die Ohren. Es ist dieses Teuflische. Es scheint so, dass in dieser letzten Stunde noch einmal der Teufel seine größte Versuchung an Jesus versucht, mit diesen Schmähreden und Spottruten rufen. Und die Feinde, ungewollt, sagen sie sogar die Wahrheit: Anderen hat er geholfen? Ja, sie beschönigen gar nicht, dass Jesus Gutes getan hat. Nein, sie greifen das Gute an. Das ist das Teuflische. Das Teuflische besteht darin, dass das Gute angegriffen wird, dass man das Gute nicht stehen lassen kann, dass man den, der innere Größe hat, herunterziehen will. Und das wollen sie jetzt noch, sie spüren, selbst am Kreuz hat dieser Mensch eine ungeheure Größe, er ist ihnen überlegen und das neigen sie ihm. Das können sie nicht ertragen. Sie wollen ihn herunterziehen auf ihre Ebene. Sie wollen, dass er Schwachheit zeigt. Sie wollen, dass er aufhört zu überlegen, zu schweigen. Sie wollen ihn locken, herausfordern. Boshaft wie kleine Teufel. Können Menschen boshaft sein wie kleine Teufel? Oh ja, sie können es. Wir wissen es. Wir wissen es nicht erst seit dem Holocaust. Und deshalb muss auch die Theologie nach Auschwitz nicht umgeschrieben werden. Die ist da, die ist auf Golgatha da. Die Möglichkeit für Auschwitz ist da. Hier wird gezeigt, was der Mensch in seinem Herzen kann. Das sind normale Menschen, normale Soldaten, ein normaler Hauptmann steht da. Ganz viele normale, vorüberziehende Menschen wohnen dieser Kreuzigung bei. Und sie haben Hohn und Spott über den Unschuldigen auszuschütten. Das verführbare Volk, wir haben es in der Schriftlesung gehört, das verführbare Volk, es ruft lieber Barabbas statt Jesus. Auch das haben wir über die Jahrhunderte immer wieder erlebt, dass das Volk verführbar ist. Rudolf Otto Wiemer hat in seinem Gedicht das Paradox von Golgatha so beschrieben: Der den Wein austeilt, muss Essig trinken. Der die Hand nicht hebt zur Abwehr, wird geschlagen. Der den Verlassenen sucht, wird verlassen. Der nicht schreien macht, schreit überlaut. Der die Wunde heilt, wird durchbohrt. Der den Wurm rettet, wird zertreten. Der nicht verfolgt, nicht verrät, wird ausgeliefert. Der nicht schuld ist, der Unschuldige, wird gequält, der lebendig macht, wird geschlachtet, der die Henker begnadigt, stirbt gnadenlos. Das ist die Eiseskälte von Golgatha. Nicht, was immer wieder gesagt wird, diese Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Jesu ist überhaupt nicht verlassen. Kein Moment. Die Menschen sind verlassen. Die Menschen sind wirr. Von der Bosheit, vom Neid, von der Missgunst geblendet, quälen sie den Unschuldigen und wollen ihn herunterholen von seiner Höhe. Sie wollen ihn versuchen und locken, aber Jesus schweigt. Und durch dieses Schweigen bleibt er das, was er ist. Sündlos, er lässt sich nicht in Versuchung führen, sondern er löst uns von dem Bösen. Äußerlich können sie alles, aber innerlich vermögen sie nichts. Sie vermögen ihn nicht zu Hassrufen, nicht zu Verfluchungen und nicht zu Demonstrationen seiner geistigen Kraft herauszulocken. Jesus tut das, was seine innere Kraft ausmacht. Er betet: Eli, Eli, lama asabthani. Das ist kein Schrei ins Leere. Das ist keine Verzweiflung, keine Gottverlassenheit. Das ist nichts anderes als ein Gebet. Und zwar der Anfang des 22. Psalmes. Das ist das Sterbegebet Jesu. Jesu tut das, was wir tun sollten, wenn nichts mehr möglich ist. Uns hineindrängen in ein Gebet. So wie wenn wir, wenn alles nichts hilft, der Herr ist mein Hirte, beten und durch das Dunkle rennen. So macht er es auch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesang Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. So geht der Psalm weiter. Der Psalm behaftet Jesus bei seiner Treue. Eli, Eli, lama asabthani, das ist der Hilferuf dessen, der auf Gottes Hilfe vertraut. Das ist kein Schrei ins Leere. Alle Schmerzen, die Jesus in diesem Moment fühlt, die weiß er in seinem Psalm, in seinem Sterbepsalm 22, schon aufgehoben und vorweggenommen und schon überwunden. Es kommt in diesem Psalm alles vor. Lesen Sie ihn einmal. das Durchbohren der Hände und Füße, das Verteilen und Loswerfen der Kleider, der Spott und Hohn der Lästermäuler, der Durst, der mit Essig gestillt wird, das Umringen durch die Feinde, die ganze Gottverlassenheit und Todesnähe, alles kommt im Psalm 22 vor und es gerinnt zu diesem Schrei, zu dem er in dem Moment körperlich noch fähig ist. Es ist sein Sterbgebet. Es ist ein unerschütterliches Gottvertrauen, dass Gott hilft. Aber völlig anders, als wir denken. Er hilft völlig anders, als Menschen denken. Wir erwarten jetzt Wunder, Wunder, wie wir sie verstehen. Er soll doch herabsteigen vom Kreuz, sich selber helfen. Er soll doch zeigen, dass er Kraft hat, selbst am Kreuz. Da sollen doch Engel Gottes kommen, ihn holen. Das Leid soll von ihm genommen werden. Auch das ist es, was wir erwarten, wenn wir Golgatha in unserem Leben sehen. Aber Gott macht es anders. Gott hilft Jesus anders, als wir erwartet haben. Er hilft ihm, indem er ihn auferweckt, aber sterben lässt. Er hilft ihm, indem er den Tod endgültig besiegt, indem er seinen Sohn auf Golgatha hingibt. Und deshalb sind in der Todesstunde auch von Matthäus die Vorzeichen berichtet. Es sind die Vorzeichen der Auferstehung. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Die Gräber tun sich auf. Die Heiden unter dem Kreuz bekennen, was sie vorher nicht wussten, nämlich, dass dieser Gottes Sohn ist. Und damit findet Psalm 22 seine ganze Erfüllung. Denn dieser Psalm endet damit, dass die Heiden Gott erkennen werden. Dort heißt es: Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn der Herr des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Psalm 22, das ist das Sterbegebet Jesu. Ein Vorzeichen auf die Auferstehung, auf Ostern und Pfingsten, auf die Verbreitung des Evangeliums unter den Heiden auf der ganzen Welt. Das alles schafft Matthäus mit solchen Worten. Großartig, wie er das erzählt. Und wir setzen uns heute Golgatha aus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns Golgatha aussetzen, dass wir uns dem Schmerz aussetzen, den der Gekreuzigte in uns auslöst, dass wir uns der Verzweiflung aussetzen, dass die Menschen es sind, von denen Jesus verlassen ist, nicht von Gott. Er ist von uns verlassen. Golgatha, das ist die Eiseskälte, die überall auf der Welt herrscht. Auf Golgatha ist sie nur zu einem Eisklumpen erstarrt und sichtbar, weil da einer am Kreuz diesen Eisklumpen zerschmilzt, für immer verschmelzen will. Und so soll das Kreuz und der Schmerz, den es in uns ausruft, reinigend wirken. Und ich glaube, wir brauchen diese Reinigung, weil es ist in uns. Es ist in dieser Welt und wenn es in der Welt ist, ist es immer noch in uns. Es ist in uns und wir brauchen die Reinigung, um geläutert und gereinigt auf Ostern zuzuschreiten. Man kann nicht einfach so die Freude von Ostern empfinden, ohne zu wissen, ohne ins Auge zu sehen. Es gibt in der Welt Gewalt, Hass, Neid, Misshandlung, Folter, Boshaft. Es gibt Menschen wie kleine Teufel. Es gibt Menschen, die mit blanker Freude im Gesicht das tun, was Jesus erduldet hat. Quälen, treten, anspucken, schlagen und dazu noch lachen. Wir sehen das, wenn wir den Gekreuzigten sehen. Und wir müssen uns, wenn wir uns der Welt als Christen stellen wollen und nicht nur Schönwetterchristen sein wollen, müssen wir uns Karfreitag stellen, bevor wir auf Ostern gereinigt und innerlich geläutert als neue Menschen gehen können. Wir müssen an Karfreitag mitsterben und der Teil in uns, der immer dann noch so böse und wütet und noch Teil ist dieser teuflischen Bosheit in der Welt, der muss ein Stück zugrunde gehen, damit wir wirklich neu gemacht und neu belebt, vom Alten und Drückenden und Schwerenden und Quälenden frei und endlich mit Trost im Herzen, dass Gott es kann, dass er leben will, leben über den Tod hinaus, dass er uns herausziehen will aus den Gräbern, wenn wir bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.